Offiziell geht es um europäische Werte. So begründet Brüssel die Überprüfung der Europapartei ESN, der unter anderem die AfD angehört. Ziel ist es offenbar, der oppositionellen Partei die öffentlichen Gelder zu entziehen. Doch Beobachter vermuten, das ist nur ein Testlauf für einen weit größeren Angriff. Was dahinter steckt und worum es wirklich geht, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung totale Überwachung. Das EU-Parlament gibt grünes Licht für die Chatkontrolle. Und Klimaszenarien unplausibel. Selbst die Bundesregierung muss jetzt einräumen, dass die Panik nicht mehr haltbar ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu neuen Repressionen gegen Oppositionsparteien und damit unserem Schwerpunkt kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Donnerstag. Private Chats könnten in der Europäischen Union künftig in großem Stil überwacht werden. Dafür hat das Europäische Parlament in einer kurzfristig anberaumten Abstimmung den Weg freigemacht. Gegen die Regelung stimmten zwar 314 Abgeordnete, 276 votierten dafür. Der Antrag erhielt also mehr Nein- als Ja-Stimmen. Durch einen Trick der Geschäftsordnung gilt die Vorlage aber dennoch als angenommen. Für die Ablehnung wäre eine absolute Mehrheit an Nein-Stimmen erforderlich gewesen. Mit dem Beschluss sollen Technologieunternehmen private Kommunikation künftig in großem Umfang überwachen können. Ein ähnlicher Vorstoß war im Frühjahr noch am Widerstand des Parlaments gescheitert. Erst in den letzten Wochen vor der Sommerpause setzte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola das Thema über einen Dringlichkeitsantrag erneut auf die Tagesordnung. Kritiker sehen darin den Versuch, die Regelung ohne eine breitere öffentliche Debatte durch das Parlament zu bringen. In Deutschland sollen Sozialausgaben künftig offenbar hinter den Kriegsvorbereitungen zurückstehen. So jedenfalls interpretieren Beobachter die heutige Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Vor dem Bundestag erklärte Merz, das sogenannte 5%-Ziel, also Verteidigungsausgaben in Höhe von 5% der Wirtschaftsleistung, solle schneller erreicht werden als ursprünglich geplant.
Und erlauben Sie mir, dass ich insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern, die Zweifel haben, ob denn diese Ausgaben für unsere Verteidigung richtig sind oder nicht vielleicht besser dort ausgegeben würden, wo es um Zusammenhalt, soziale Sicherungssysteme geht. Ja, meine Damen und Herren, das beste soziale Sicherungssystem nützt nichts, wenn wir nicht in Freiheit und in Frieden leben. Und deswegen hat für mich und uns in dieser Koalition die Priorität, Freiheit und Frieden zu sichern in Europa.
In seiner Rede kündigte Merz außerdem den Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern aus den USA an. Die Marschflugkörper haben eine Reichweite von rund 2500 Kilometern. Damit könnten sie auch Ziele wie Moskau oder St. Petersburg erreichen. Im Februar wurde der Schaffner Serkan Çalar in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz zu Tode geprügelt. Am Donnerstag fiel das Urteil gegen den Angeklagten Ioanni V. Die Entscheidung des Gerichts sorgt für Entsetzen. Der Mann wurde wegen Totschlags zu 10 Jahren Haft verurteilt. Eine Verurteilung wegen Mordes lehnte das Gericht ab. In der Urteilsbegründung heißt es ausdrücklich, eine Äußerung des Angeklagten nach der Tat, es wird ihm eine Lehre sein, belegte, dass er mit dem Ableben des Opfers gerade nicht gerechnet hatte. Prozessbeobachter zeigten sich über diese Begründung verwundert. Denn damit wird eine Beschimpfung des Opfers nach der Tat als Beleg dafür gewertet, dass der Angeklagte milde bestraft werden müsse. Aus Protest gegen das Urteil blieben die Angehörigen von Serkan Çalar der Urteilsverkündung fern. Immer wieder gibt es Forderungen nach einem Verbot der AfD. Ein solcher Schritt wäre in der Bundesrepublik keine Premiere, aber eine absolute Ausnahme. Bislang wurden lediglich 2 Parteien verboten. Die Sozialistische Reichspartei im Jahr 1952 und die Kommunistische Partei Deutschlands im Jahr 1956. Drei weitere Verbotsanträge wurden vom Bundesverfassungsgericht aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD gilt derzeit als eher unwahrscheinlich. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, Parteien einzuschränken oder ihre politische Arbeit erheblich zu erschweren. Ein wichtiger Hebel ist die Parteienfinanzierung. Gemeint sind öffentliche Gelder, die Parteien und Fraktionen erhalten. Genau an diesem Punkt setzt nun die Europäische Union an. Am Dienstag beschloss das Europäische Parlament eine Überprüfung der Partei Europa der Souveränen Nationen, kurz ESN. In dieser Partei spielt die AfD die führende Rolle. Für die Überprüfung stimmten 414 Abgeordnete, dagegen 224. Es gab 18 Enthaltungen. Brüssel wirft der Partei vor, nicht den sogenannten europäischen Werten zu entsprechen. Scharfe Kritik kam von der bulgarischen Europaabgeordneten Rada Lajkova. Ihre Partei Wiedergeburt gehört der ESN an. Gegenüber auf 1 sagte Lajkova, wenn die europäischen Werte, offensichtlich Bevölkerungsaustausch, Deindustrialisierung, Kinderpervertierung, Dechristianisierung und Dehumanisierung Europas sind, dann hat man wohl recht. Wiedergeburt und die ESN-Partei sind tatsächlich unvereinbar mit den europäischen Werten. Als Folge der Überprüfung könnten der ESN öffentliche Mittel gestrichen werden. Medienberichten zufolge geht es um rund 2 Millionen Euro pro Jahr. Im Fokus Brüssels steht nach Einschätzung von Beobachtern allerdings weniger die bulgarische Partei Wiedergeburt oder andere kleinere ESN-Mitglieder, sondern die deutsche AfD. Sie dominiert die Fraktion im Europäischen Parlament. Von ihren 27 Abgeordneten kommen 15 aus Deutschland, 12 aus den übrigen Mitgliedstaaten. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht in dem Vorgehen deshalb nur einen ersten Schritt.
Das ist, würde ich sagen, ein Wink von Brüssel an Berlin, wie man mit einer Oppositionspartei umgeht, wenn man sich dann doch nicht traut, sie offiziell zu verbieten und vielleicht noch ihre Parteiführer ins Gefängnis zu stecken. Man trocknet sie finanziell aus. Wir können das sehen bei Auf1 und auch bei anderen freien Medien. Man verbietet uns ja auch nicht, bei Kompakt hat man es versucht, sondern dann wird Debanking betrieben. Dann wird, also man versucht es einfach finanziell auszutrocknen und das ist so ähnlich. Warum? Weil Parteien, alle Parteien, nicht nur die AfD, leben mindestens zur Hälfte von staatlicher Parteienfinanzierung. Also je nachdem, wie groß das Wahlergebnis ist, gibt's Geld. Das Geld darf maximal 50% der Gesamteinnahmen beitragen. Dann haben wir in etwa eine Größenordnung. Und wenn das Geld weg ist, dann kann eine Partei natürlich nur noch sehr eingeschränkt arbeiten.
Ganz theoretisch ist ein solcher Fall nicht. Es gibt bereits ein Vorbild. Die NPD, heute die Heimat, wurde für 6 Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts kann der Verfassungsgesetzgeber, also der Bundestag, eine solche Regelung beschließen. Auch an anderer Stelle gibt es Versuche, oppositionellen Organisationen öffentliche Mittel zu entziehen. So erhält die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung bis heute keine staatlichen Gelder. Ein vergleichbarer Streit um die Finanzierung betraf in der Vergangenheit auch die Heinrich-Böll-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Finanzierung von Mitarbeitern von Fraktionen oder Abgeordneten einzuschränken. Auch dieses Vorgehen wurde mit Blick auf die AfD mehrfach diskutiert und in Rheinland-Pfalz bereits umgesetzt. So heißt es im dortigen Fraktionsgesetz seit dem vergangenen Jahr, findet bei Fraktionsangestellten eine Zuverlässigkeitsprüfung nicht statt oder wird die Unzuverlässigkeit festgestellt, werden die monatlichen Geldleistungen der betroffenen Personen gekürzt. Konkret bedeutet das, der Mitarbeiter kann zwar weiter beschäftigt werden, sein Gehalt wird jedoch nicht mehr vom Landtag übernommen. Doch nicht nur oppositionelle Parteien, auch kritische Medien sollen finanziell vernichtet werden, wie etwa die neueste Kontokündigung von Auf1 zeigt. Nur dank Ihrer Spende können wir diesem Druck standhalten. Unsere aktuelle Bankverbindung finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Die deutsche Polizei soll künftig nicht nur eigene, sondern auch private Datenbanken mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchsuchen dürfen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zur Ausweitung digitaler Ermittlungsbefugnisse vor. Am Mittwochabend passierte das Vorhaben die erste Lesung im Bundestag. Der Entwurf sieht ausdrücklich auch eine Zusammenarbeit mit Dritten vor. Die Regelung beschränkt sich dabei nicht auf Anbieter aus der Europäischen Union. Kritiker sehen darin ein Einfallstor für Tech-Konzerne, die sogenanntes Scrapping betreiben, also das massenhafte Sammeln und Speichern persönlicher Daten, etwa aus sozialen Netzwerken. Der nordrhein-westfälische CDU-Innenminister Herbert Reul wies die Kritik zurück. Wörtlich sagte er, das Instrument ist doch nicht das Problem, sondern die Frage, wie man es nutzt und wie man es mit Regeln eingrenzt. Fest steht, das Gesetz würde die Überwachungsmöglichkeiten der Polizei deutlich erweitern. Das Unternehmen Clearview AI gibt auf seiner Internetseite an, über mehr als 70 Milliarden Fotos zu verfügen. Zum Vergleich, im BKA-System in Pol sind derzeit rund 7,6 Millionen Fotos von 5,7 Millionen Menschen gespeichert. Kritiker befürchten deshalb, dass künftig auch private Facebook-Fotos ins Visier von Ermittlern geraten könnten. Die Bundesregierung hat eingeräumt, dass mehrere extreme Klimaszenarien aktuell nicht mehr als plausibel gelten. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor, die auf 1 exklusiv vorliegt. Konkret geht es um 2 Hochemissionsszenarien des World Climate Research Program. In der Antwort heißt es dazu wörtlich: Durch aktiven Klimaschutz konnte erreicht werden, dass die Klimaforschung RCP 8.5 mittlerweile nicht mehr als plausible Beschreibung der realen Entwicklung bewertet. Nach dieser Einschätzung gelten besonders extreme Entwicklungen inzwischen als nicht mehr realistisch. Die Szenarien gingen unter anderem von einem Temperaturanstieg um 4 bis 5 Grad Celsius sowie einem Anstieg des Meeresspiegels um bis zu einem Meter aus. Noch vor wenigen Jahren wurde dieses Modell in zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen als Standardszenario verwendet. Trotz dieser Neubewertung plant die Bundesregierung nach eigenen Angaben nicht, frühere Veröffentlichungen entsprechend zu kennzeichnen oder zu überarbeiten. Österreichische Schulen sollen den Unterricht bei hohen Temperaturen künftig einschränken dürfen. Das wurde am Mittwochnachmittag auf einem sogenannten Hitzeschutzgipfel von Bildungsminister Christoph Wiederkehr beschlossen. Künftig gelten 4 Warnstufen. Bereits ab einer gefühlten Temperatur von 30 Grad Celsius kann der Schulbetrieb eingeschränkt werden. Maßgeblich ist dabei also nicht die gemessene Lufttemperatur, sondern die empfundene Temperatur. Ab Warnstufe 2 können unter anderem der Sportunterricht sowie schriftliche Leistungsnachweise ausgesetzt werden. Bei höheren Warnstufen sind eine Verkürzung des Unterrichts und ein früherer Schulschluss möglich. Für Schüler der Oberstufe kann außerdem Heimunterricht eingeführt werden. Gerade dieser Punkt erinnert an die Regelungen während der Corona-Zeit. Über die Umsetzung der Maßnahmen sollen die Schulen ab Juni 2027 eigenständig entscheiden. Jetzt spricht die frühere ZDF-Mitarbeiterin Katrin Seibold über ihre Erfahrungen. Im Gespräch mit Benjamin Mutlak auf dem YouTube-Kanal Der ökonomische IQ berichtet die langjährige Moderatorin und Redakteurin von 2 Todesfällen beim ZDF, jeweils kurz nach einer Covid-Injektion.
Es gab einfach 2 krasse Todesfälle im ZDF. Es waren 2 Führungskräfte, ja, die Leiterin des Auslandsjournals, eine ganz beliebte Führungskraft im ZDF, wunderschöne Frau, erfolgreiche Moderatorin, Abteilung, also eine Leiterin einer Redaktion, hatte sehr viel Verantwortung und die war auch sehr beliebt. Die ist an einem Samstagabend vors Redaktionsgebäude getreten und ist umgefallen und ist daraus nicht mehr aufgewacht. Die kam noch ins Krankenhaus, haben sie noch im künstlichen Koma gehalten und am nächsten Morgen ist sie dann verstorben. Und es ging auch durch die Presse. Katrin Hellwig heißt sie. Das hat im ZDF sowas von eingeschlagen. Und man muss doch wissen, sie war die Verantwortliche für sämtliche Corona-Spezials. Sie hat alle Corona-Spezials verantwortet. Die ganzen Zahlen, die ganzen Sondersendungen waren unter ihrer Verantwortung.
Zum zweiten Todesfall sagt Seibold.
Und es gab noch eine Führungskraft, Renate Linz-Bergkessel, die hat auch in der Aktualität gearbeitet, war verantwortlich für die Tagesmagazine, Morgenmagazin, Mittagsmagazin. Die ist auch an einem Sonntag beim Fußballschauen auf der Couch einfach plötzlich weg gewesen. Und ich weiß nicht, ob es ein Hirnschlag war oder ein Herzinfarkt, auf jeden Fall eine sehr akute Diagnose. und die war einfach auf der Stelle tot. Und das hat was gemacht mit dem ZDF und mit den Leuten. Und bei der Katrin Hellwig, die hat ja dann wirklich, also von allen Auslandskorrespondenten des ZDFs, aus der ganzen Welt, weil sie ja die als Auslandsjournalchefin zusammengehalten hat, die haben ihr eine ganz große Anzeige geschaltet, eine Traueranzeige. So bedeutsam war sie für dieses Haus. Aber darüber wurde nie mal kritisch reflektiert, was da eigentlich abgelaufen ist. Und für mich, das war ja wie ein Horrorfilm.
Auf der Plattform X stellte Seibold nun die Frage, ist das ZDF durch seine Berichterstattung mitverantwortlich für den Tod der beiden Mitarbeiterinnen? In einem weiteren aktuellen Beitrag wendet sie sich direkt an ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und den früheren Moderator Klaus Kleber. Dabei verweist sie auf die Forschungsergebnisse des Pathologen Dr. Arne Burkhardt zur Covid-Spritze. Wörtlich schreibt sie, mein persönlicher Hinweis als ihre ehemalige Kollegin, vernachlässigen Sie bitte die im ZDF gängigen Bewertungsschemata wie der Kopfverlag ist rechts und geht gar nicht oder Ronald Weikel, der ebenfalls in der PK sitzt, hatte doch ein Gerichtsverfahren wegen Ausstellung von Maskenbefreiungsattesten am Hals und folgen Sie einfach mal mit Ihrem logischen Menschenverstand den Ausführungen dieses über Jahrzehnte etablierten Pathologen und Professors der Universität Kiel. Katrin Seibold war knapp 20 Jahre für das ZDF tätig bis zum Corona-Jahr 2021. Bereits ein Jahr später rechnete sie im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber bei Auf1 mit ihrem früheren Arbeitgeber ab. Exklusiv unter www.auf1.tv. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. Während die EU das Klima am Boden besteuert, braut sich über unseren Köpfen unbemerkt eine Umweltkatastrophe zusammen. Meine Kollegin Cornelia deckt heute auf, wie Elon Musks Weltraumimperium durch Schadstoffe und verglühende Satelliten globale Wettermuster ins Wanken bringt. Extreme Trockenperioden und schwere Regen in vielen Teilen der Welt können die Folge sein, geben Forscher mittlerweile zu. Über 11.400 Satelliten hat SpaceX bereits im All. Gigantisches Milliardengeschäft für Starlink. Doch der Preis für das weltweite Highspeed-Internet ist ein unkontrolliertes Klimaexperiment im All. Grüß dich, liebe Cornelia. Also,
grüß dich, Steffen.
Das klingt jetzt alles wirklich sehr skurril. Und ja, was mich am meisten überrascht, liebe Conny, ist die Tatsache, dass es schon über 11.400 Satelliten sind, die alleine Elon Musk da oben rumschwirren hat. Ja, das ist ja wirklich eine Satellitenflotte. Und die weltweit größte, wie du recherchiert hast. Ja. China, die EU und Russland wirken dagegen ja quasi fast wie Zwerge. Wie schaut denn so das Gesamtbild eigentlich aus?
Ja, wie gesagt, Elon Musk führt mit seinen über 11.000 Satelliten. Das sind aber noch nicht die Geheimdienstsatelliten, die Spionagesatelliten dabei, wo er auch hunderte laufen hat. China ist dagegen wirklich ein Zwerg mit ungefähr 1.300 Satelliten. Die wollen aber auf 28.000 aufstocken. Mhm. Amazon hat auch schon an die 400 da oben, will auf 3000 aufstocken, auch die EU. Die hat rund 200 bis 300 aktive Satelliten in verschiedenen Programmen. Und Russland ist Schlusslicht, hat ungefähr 170 bis 200 Satelliten. Die haben ein Problem mit der Massenproduktion, auch aufgrund der Sanktionen, weil sie die Mikrochips nicht bekommen, die sie dazu brauchen. Elon Musk mit seinem Starlink und parallel dazu läuft ja auch noch Starship, das ist der militärische Arm, da steht der Pentagon dahinter. Und Starlink und auch Starship ist ganz wichtig, zum Beispiel im Ukraine-Krieg, weil dort hilft Starlink mit Internet für die Aufklärung der russischen Angriffspunkte und so weiter. Und der Grund für diese große Zahl von Elon Musk, die er übrigens auf 242.000 Einheiten aufstocken will, ist, dass die in ungefähr 550 Kilometer Höhe laufen. Und da ist noch ein Rest der Erdatmosphäre und da gibt es eben eine Reibung und es gibt auch Treibstoff. Der Treibstoff ist irgendwann einmal zu Ende. Mhm. Und dann werden eben diese Satelliten zum Verglühen gebracht, was wiederum massive Auswirkungen hat auf in der Stratosphäre und schließlich dann auf, auch auf die Troposphäre, wo wir leben. Und warum braucht er so viele Satelliten? Weil er ja natürlich das Internet breit abdecken will, und zwar bis in den letzten Winkel der Erde. Mhm. Afrika wird gerade mit Starlink digitalisiert, gar nicht billig, aber die Leute leisten sich das. Das heißt, man kommt in die hinterste Ecke und damit hat man Afrika auch unter Kontrolle, was man ja will.
Der CO2-Abdruck, nennt man ja so, für Starlink-Internet ist bis zu 100-mal höher als bei Glasfaser oder Mobilfunk, ne? Wie du ja auch recherchiert hast. Hat sich Brüssel dazu eigentlich schon mal geäußert? Also,
nein.
Was sagen Sie dazu?
Die sind ganz still, weil sie ja selber Satelliten laufen haben und ja. Die wollen ihr eigenes Satellitenprogramm unabhängig haben. Es ist so, jeder Raketenstart stößt Ruß- und Treibhausgase direkt in die empfindliche Stratosphäre, dort wo die Ozonschicht ist. Und diese Partikel bleiben dort bis zu 30 Jahre, sinken aber langsam herunter in die Troposphäre, wo wir leben, und haben dann natürlich massiven Einfluss auf die Wettergestaltung. Sie dienen ja auch als Kondensationskerne für die Wolken, was wiederum Regenmuster beeinflusst und so weiter. Brüssel hat, wie gesagt, hat sich nicht geäußert, unter anderem auch deshalb nicht, weil Starlink ja die Satelliten für den Ukraine-Krieg bereitstellt und die EU ja natürlich voll auf Seiten der Ukraine ist. Man wird das also nicht behindern, sonst müsste die Ukraine im Blindflug Krieg führen mit Russland. Mhm. Wie gesagt, der Stromverbrauch bei der Argon-Herstellung ist enorm, und zwar 50 bis 80 Kilo pro Satellit entsprechen ungefähr einem Jahresstromverbrauch eines Einpersonenhaushaltes.
Die vollständige Aufdeckersendung mit Cornelia Kirchweger finden Sie unter www.auf1.tv. Welche Folgen hat Elon Musks Satellitenimperium für das globale Wetter? Bei Auf 1 erfahren Sie, was sonst niemand berichtet. Unterstützen können Sie das über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.